Also, wir waren mal das letzte Mal schon im Äther online. Das Thema war, durch Lernen Jesus ähnlicher werden, wie der Paulus schreibt, dass Christus in uns Gestalt gewinnen soll. Und Jesus ist das perfekte Vorbild für einen Menschen. Wie Gott sich einen Menschen, einen Christen vorstellt, ist Jesus eigentlich dieses perfekte Vorbild. Nicht unter Druck setzen lassen, jetzt muss ich ab morgen sein wie Jesus. Aber trotzdem ist Jesus immer das Vorbild und immer wenn was ist, kannst du einmal denken, wie würde Jesus handeln, wenn er persönlich hier wäre? Oder was würde Jesus zu dem Fall sagen? Kannst du mal nicht schlecht. Wie würde Jesus reagieren? Also er soll unser Vorbild sein und wir sollen ihm ähnlicher werden. Also er soll durch uns Gestalt gewinnen, dass nicht wir mit unserem Ego alles leben, sondern dass Jesus uns lebt. Und deshalb sagt er in Matthäus, kommt her zu mir, lernt von mir, ich will euch lehren, ich will euch das unterweisen, was ihr braucht. Also zu ihm kommen, von ihm lernen und vor allem dann auch ihn selber kennenlernen, ihn lieben lernen. Das ist das, was er ausmacht. Und das sollst du dir zu dir selber sagen, jawohl, ich will das, ich will lernen, ich will ihn besser kennenlernen, ich will Jesus ähnlicher werden. Und das Ganze nicht äußerlich, sondern innerlich. Weil äußerlich kannst du vielleicht ein Jesus-Klapperl anziehen und lange Haare wachsen lassen und eine weiße Kutte anziehen. Das heißt noch lange nicht, dass du bist wie Jesus. Da kannst du vielleicht im Fasching so gehen, aber das nutzt dir nichts. Dann gibt es diese Aussage von Jesus in Johannes 5,17. Da sagt Jesus: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Das steht so irgendwo zwischendrin, aber ist eigentlich eine interessante Aussage. Da sehen wir zwei Möglichkeiten. Einmal, der Vater, Gott selbst, wirkt souverän durch seinen Geist und Jesus, der Mensch, Sohn Gottes, wirkt auch. Das sind zwei verschiedene Dinge und wir sehen, wenn wir Jesus anschauen, dann ist Jesus nicht als Gott unterwegs, sondern er ist als Mensch unterwegs, als ein glaubender, geistgesalbter Mensch. Und das sehen wir auch wieder an seinen Jüngern, an den Aposteln. Die sind auch glaubende, geistgesalbte Menschen und sie wirken durch die Salbung, die ihnen der Heilige Geist gegeben hat. Und das ist der zweite Teil und auf den müssen wir uns eigentlich ein bisschen fixieren, weil die meisten Christen sind auf das fixiert, ja, Gott tut schon irgendwie und wenn er nichts tut, will er es nicht und nichts Genaues weiß man nicht. Und so die Herr-to-do-Christen, die aber selber überhaupt nichts wirken, so soll man auf Dauer nicht bleiben, weil sonst wären wir ja nicht Jesus ähnlich. Wir müssen auch sehen, mein Vater wirkt und ich kann und soll und darf auch wirken durch den Geist, den er uns ja gegeben hat. Wie gesagt, er hat uns den Heiligen Geist gegeben, nicht, dass man was haben zum Spazieren tragen, das wir auch haben und dann sagen können, ja, wir haben einen Heiligen Geist und da können wir in Sprachen beten und das war's. Wie soll man dieses Potenzial herausschöpfen und ausschöpfen, dass was weitergeht? Und wenn du die Bibel ein bisschen studierst, dann wirst du merken, dass ganz wenige Stellen drin sind, wo Gott ganz einfach souverän, ohne irgendeine Mitwirkung von einem Menschen, von einem Glaubenden etwas getan hat. In der Regel ist immer jemand als Mensch mit involviert und hat zumindest geglaubt und gebetet und hat dann gesprochen oder die Hände aufgelegt oder sonst irgendwas. Es ist immer ein Mensch dazwischen, der dieses vom Himmel auf die Erde vollbracht hat. Gott möchte durch Menschen wirken. Und so gibt es verschiedene andere Dinge, die wir lernen sollen. Das haben wir ja letztes Mal alles gesagt. Und dann sind wir zum Thema gekommen, dass wir lernen müssen, was der neue Bund eigentlich bedeutet und wie wir im neuen Bund leben, dass wir ihn kennen und dass wir drin stehen bleiben als Christen. Da haben wir gesagt, gehen wir ein bisschen genauer ein und das machen wir jetzt weiter. Die Frage, die du dir ehrlich stellen sollst, ist, in welchem Bund lebe ich wirklich? Denn unterscheide zwischen alten Bund und neuem Bund. Das heißt, unterscheide zwischen Mose, Gesetz und neuem Bund, Gnade. Es ist existenziell für einen Christen, weil ich feststelle, dass sehr viele Christen im Herzen eigentlich noch im Gesetzesbund stecken. Und dann haben sie auch die falschen Ergebnisse in ihrem Leben. Also stell du dir persönlich du dir, also nicht an anderen, sondern du dir die Frage, was ist wirklich der Bund, in dem ich stehe, wie ich ihn glaube? Oder meine ich eigentlich, ich habe ja so dieses Saat- und Ernteprinzip, wenn ich was Schlechtes tue, werde ich Schlechtes bekommen, wenn ich Gutes tue, werde ich Gutes bekommen. Dann steckst du im alten Bund, im Gesetzesbund fest. Im neuen Bund schaut es eigentlich anders aus. Bist du wirklich im Herzen überzeugt von diesem neuen Bund, von dieser Gnade, die durch Jesus geworden ist? Ich möchte es keinem absprechen, dass er es nicht weiß, dass er es im Verstand hat. Ja, ja, wir sind alle im neuen Bund, seit Jesus, ist ja klar. Aber um das geht es mir ja gar nicht. Das kann ja jeder sagen und meinen. Es geht darum, was glaube ich wirklich, worin hänge ich oder wo bin ich schon frei, wo stehe ich? Und die Frage muss ich mir stellen immer wieder und die muss sich jeder andere Christ auch immer wieder stellen. Also Abraham ist unser Musterbeispiel für die Gnade und Abraham hatte einen Gnadenbund mit Gott. Er hat noch kein Gesetz gehabt, er hatte auch keine Bibel und sonst nichts. Er hatte Gott und Glauben und Gnade. Und diese Gnade hat ihn gesegnet, auch dann, wenn er Fehler gemacht hat. Er wurde nicht gestraft, nein, als er seine Frau zweimal als Schwester ausgegeben hat, wenn sie das nachliest, ist er jedes Mal als Sieger und als Gesegneter aus dem Ganzen hervorgegangen. Obwohl er nach Gesetz, wenn er schon gehabt hätte, hätte man sagen, ja, du hast ja gelogen, ja, was bist denn du für ein Bazi? Nein, Abraham war kein Bazi, Abraham war halt einfach ein Mensch und der Mensch macht Fehler und der Mensch hat einmal Angst und der Mensch, oh, der hat einmal einen schlechten Tag. Und Gott hat ihn nicht gestraft. Gott hat ihn dem Bund entsprechend immer wieder gesegnet. Gottes Gnade ist mit Abraham gewesen, eben wegen diesem Gnadenbund. Das musst du wissen, weil wenn du auch Gnade hast, dann soll auch die Gnade mit dir sein. Als Mose dann kam, haben die Israeliten einen schlechteren Bund mit Gott gehabt. Die sind aus dem Gnadenbund in den Gesetzesbund übergetreten, waren aber selber schuld. Aber durch Mose kam eben ein schlechterer Bund ins Spiel, ein Gesetzesbund. Und dieser Gesetzesbund, der hat nichts mit Beziehung und Gnade zu tun, sondern da geht es nach Gesetzen, wie es schon sagt. So steht die Bedingung im Buch und wenn wir die einhalten, wird der Segen fließen und wenn wir die übertreten und nicht einhalten, wird der Fluch kommen. So schaut es da aus und das ist ganz legal. Das ist wie, wenn du heute irgendwo einen Vertrag hast und du brichst die Vertragsbedingungen, dann gibt es Konsequenzen. Und wenn du das einhältst, dann passt es. Ne? So genauso ist es mit diesem Gesetzesbund. Gott selber hat sich nicht geändert. Nicht, dass jemand meint, ja, das ist jetzt ein ganz anderer Gott plötzlich. Zuerst war er übergnädig und jetzt versündigen die und auf einen Schlag haben gleich 20.000 Leute tot. Gott hat sich nicht geändert, aber der Bund hat sich gewaltig geändert. Die Bündnisse sind die Grundlage der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Und in dem Fall war es halt ein Gesetzesbund mit solchen Vorschriften oder solchen Geboten, solchen Gesetzestexten. Wenn du das tust, wirst du das ernten. Das ist das Problem, das die dann hatten. Da könnte man ja genauer drauf eingehen. Die Israeliten, die haben ja den Fehler gemacht am Berg Sinai. Sie hätten ja alle auf den Berg Sinai gehen sollen. Aber dann, nein, dafür haben wir uns, da trauen wir uns nicht. Sie hätten praktisch in die Gegenwart Gottes gehen sollen, so wie Mose, und das haben sie nicht getan. Und das war das große Problem. Dann ist ein anderer Bund gekommen. Okay, jetzt ist die nächste Frage, die du dir oder deinem Herzen mal wieder stellen sollst. Kennst du solche Gedankengänge, wie zum Beispiel, ich habe ein Gesetz gebrochen oder vielleicht ein Gesetz gebrochen, ich habe vielleicht gesündigt, ich habe ein Gebot übertreten, so schon nach katholischen Beichtspiegel und so. Oder einfach dieses schlechte Gewissen, ja, vielleicht habe ich ja doch irgendwas getan, was Gott nicht gefallen hat und deshalb ist das und das und das in meinem Leben nicht so gut und nicht so schön gelaufen, wie es hätte vielleicht laufen sollen. Oder deshalb ist mein Gebet nicht erhört worden, bloß weil ich das und das falsch gemacht habe oder gesündigt habe oder vielleicht wirklich einen Bock geschossen habe. Das kann auch passieren. Aber wenn du diese Gedankengänge findest in deinem Herzen, dann steckst du im Gesetzesbund. dann hast du da keine Gnade empfangen. Dann musst du ganz schnell umdenken und sehen, in welchem Bund du stehst. Und dass trotz, dass du einen Fehler gemacht hast, trotz, dass du vielleicht richtig dicke gesündigt hast, dass seine Gnade immer größer ist. Weil das Blut Jesu immer für dich spricht. Und weil Jesus sein Blut einmal geopfert hat und es reicht für alle Ewigkeiten und Zeiten aus. Und wenn du das annimmst im Glauben, ist es dieses Blut, das dich immer reinigt von aller Ungerechtigkeit. Sonst wirst du nämlich nie fertig, weil du und ich, wir sind nicht perfekt. Und wenn du einen Perfekten suchst, dann musst du Jesus suchen, weil der ist der Einzige, der perfekt ist und war. Also, du musst es losbringen, dieses komische Gesetzesdenken. Wie gesagt, der Bund regelt nämlich nach den Bundesbedingungen das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen, zwischen Gott und deinem Volk. Und wenn du im alten Bund steckst, dann hast du diese Bundesbedingungen des Gesetzes am Hals. Und die tun dir nicht gut, wenn du nicht so super warst, wie es vielleicht sein hättest sollen nach dem Gesetz. Und übrigens, auch die 10 Gebote gehören zum Gesetz. Das war das Grundding des Gesetzes. Nicht sagen, wenn mir jemand gesagt hat, ja, aber die 10 Gebote sind doch auch von Gott. Sind schon von Gott. Der ganze Gesetzesbund ist von Gott. Aber der gilt nicht mehr. In Christus ist das Gesetz Ende. Das Alte ist vergangen. Ein neuer, ein besserer, ein vollkommener Bund ist gestiftet worden, weil der alte Bund einfach mangelhaft war. Steht im Hebräerbrief. Der hat einfach nicht taugt. Der Gesetzesbund hat die Menschen nicht verändert. Jesus hat einmal zu den Pharisäern gesagt, ihr seid übertünchte Gräber. Der Gesetzesbund hat die von außen versucht zu verändern. Das musst du tun und das musst du lassen. Das ist wie ein Grab, innen toten Gebeine und außen streichen wir es ein bisschen schön an. Aber das Herz hat es nicht verändert und das ist der Riesenunterschied. Der neue Bund, der setzt im Herzen an und verändert den Menschen vom Herzen. Dann will er nicht mehr lügen, dann will er ja gar nicht mehr morden. Dann will er ja gar nicht mehr stehlen oder fluchen oder sonst irgendwas, weil das von innen weg ist. Und dann muss er sich nicht konzentrieren, ich darf aber das nicht tun. Sondern es ist einfach weg, diese sündige Lust, dieses sündige Wollen verschwindet nach und nach. Es ist auch ein Prozess, der nennt sich Heiligung. Im Geist bist du von neuem geboren, da bist du perfekt und das, was vom Geist ist, das muss dann dein Herz, deine Seele durchdringen und so wirst du von innen heraus verändert. Ganz ohne Gebot, ganz ohne Druck, es ist Gottes Werk. Und solange du im Gebot steckst, drückst du den Geist in dir eigentlich die Türe immer zu. Wenn er anfängt, dich zu verändern, dann gibst du ihm immer eine auf die Nase. Du bist jetzt still, ich habe eh mein Gebot. Ich versuch's eh selber, sagst du eigentlich. Und das soll's nicht sein. Du sollst dem Geist in dir den Raum geben, ihn sollst du wirken lassen. Also wie gesagt, mach nicht aus dem Galater 6,7, wie der Paulus sagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Mach da nicht gleich wieder ein neutestamentliches Gesetz draus. Ja, da haben wir es ja, der Paulus hat es ja gesagt. Der nächste Vers sagt, dass da geht um das, aus Fleisch säen oder auf den Geist säen. Und um das hat mit Satan Ernte zu tun. Fleisch säen, auf eigene Werke, auf Gesetzeswerke, auf dein eigenes Gutsein, da wirst du Verderben ernten. Wenn du aber auf den Geist vertraust, der sich von innen heraus verändert und heiligt, wirst du das ewige Leben, wirst du Leben aus der Ewigkeit, wirst du Segen ernten. So ist es eigentlich gemeint. Und so viele Christen denken, aha, jetzt habe ich in der Bibel so und so gelesen, und so muss ich jetzt als Christ leben und so muss ich nicht als Christ leben, weil sonst gefalle ich ja Gott nicht. Und wenn ich dementsprechend lebe, dann gefalle ich Gott. Dann hat er aus dem Neuen Bund oder aus dem Neuen Testament, aus dem, was Jesus gesagt hat, aus dem, was Paulus geschrieben hat und die Briefe, eigentlich schon wieder ein modernes Gesetz gemacht. Aha, so muss ich und so muss ich und so muss ich und muss ich. Ja? Du musst gar nichts, du musst auf ihn vertrauen. Du musst auf Jesus schauen, auf das Opfer, was er vollbracht hat und dann gibst du dem Heiligen Geist in dir eine offene Tür und er wird dich verändern, er wird dich freisetzen, wo du falsch liegst. Wenn ich das Beispiel annehme, wenn jemand raucht und will unbedingt von dem Rauchen frei werden und er bemüht sich und er schafft zum Beispiel 2 Tage und dann braucht er wieder eine Schachtel, Das ist dann das von außen. Und wenn der Heilige Geist jetzt von innen verändert, dann will er gar nicht mehr rauchen. Dann schmeckt ihm die Zigaretten ja gar nicht mehr. Oder das Bier oder der Schnaps oder der Wein oder was weiß ich, was für Probleme das die Leute haben. Das ist ein Riesenunterschied. Vertrauen wir jetzt auf Fleisch? Das schaffen manche, das Rauchen aufzuhören, weil sie im Fleisch relativ gut trainiert sind und stark sind, einen guten, starken Willen haben, schaffen es. Okay, aber die meisten schaffen es halt bloß eine Zeit lang und dann geht es wieder von vorn los. Weil das Fleisch durch die Sünde, die in ihm wohnt, kraftlos ist. Wenn aber der Heilige Geist den Raum bekommt, dann geht es einfach. Das ist einfach dieser Riesenunterschied. Das ist das, was alter Bund, neuer Bund ausmacht. Also der neue Bund hat wieder mit Beziehung, mit dem Vater, mit unserem himmlischen Papa zu tun und nicht mit dem Halten von Geboten. Und macht die Bibel nicht zu einem Gottesersatz. Ja, wenn du Bibel liest, ist super, ist gut, da lernst du was draus, musst du auch unbedingt tun, aber das ist nicht Gott. Es ist, sind Worte von Gott, ist okay, aber es ist niemals ein Gottesersatz. Sonst wird Gott eifersüchtig auf die Bibel. Wenn du sagst, ja, ich habe eh in der Bibel gelesen, aber du hast nicht mit ihm Gemeinschaft gehabt. Das soll man eigentlich trainieren und haben und lernen. Die Bibel ist ein Leitfaden, ist ein Wegweiser, um in die Beziehung zu Gott zu kommen. Was hätte der Abraham getan? Der hatte keine Bibel. Was hätten die Jünger getan? Die hatten die Bibel in dem Sinn noch nicht. Die Briefe sind noch nicht verfasst worden. Das Alte Testament war auf riesen Schriftrollen. Da hätten sie jetzt mal ihr Wagel mitziehen müssen, um die ganzen Schriftrollen hinterherzuziehen. Und jetzt warte mal, jetzt muss ich erst einmal aufbladeln, was da drin steht in der Rolle. Zwei Mann waren dabei, einer die obere Rolle, der andere die untere Rolle. Und jetzt drehen wir mal schön. Ah ja, jetzt habe ich eine Jesaja gefunden. Das klappt nicht. Was hatten die? Apostelgeschichte. Der Geist sprach, mach so, tu das, hierhin und dahin. Oder der Herr sprach. Und ja, die hatten Beziehung. Wir müssen das als Christen so wieder sehen können und dann auch lernen können, trainieren, üben. Und dann gibt es Christen, die fühlen sich dann noch furchtbar verschuldigt und sind unter Verdammnis, weil heute habe ich nicht in der Bibel gelesen. Eine Katastrophe. Das ist keine Katastrophe. Das ist Verdammnis, das da aufsteigt. Bloß weil sie nicht in der Bibel gelesen haben, weil ihnen das irgendjemand einmal gesagt hat, du musst als Christ jeden Tag in der Bibel lesen. Ist ja nicht falsch. Aber es ist falsch, wenn du das als Gesetz siehst und du meinst, aha, jetzt habe ich nicht gelesen, oh, was wird jetzt wieder passieren? Du wartest schon fast wieder auf den nächsten Schlag, weil Gott dich jetzt straft. Solche Leute gibt's, das ist schlimm. Sie erwarten tatsächlich Strafe oder einen Fluch oder eine Segensblockade, und weil sie nicht in der Bibel gelesen haben. Das ist keine Pflichtübung, das soll dir Freude bereiten, wenn du die Bibel aufmachst und liest und was erfährst über Jesus, wie er war und er dein Vorbild ist und was die Jünger getan haben, dann ist es okay, aber nicht dieses Gesetzliche. Solche Leute haben das Evangelium, den neuen Bund, total missverstanden. Und so soll es nicht sein. Du kannst die Bibel aufmachen, du kannst da drin Verheißungen finden, da sind jede Menge drin. Verheißungen, die dir gehören, weil es heißt ja, in Christus ist ein Ja und ein Amen für so viele Verheißungen Gottes es gibt. Und die Verheißungen Gottes sind in diesem Buch und du kannst sie finden und dann kannst du sie nehmen und im Gebet vorbringen. Du kannst sie glauben und du wirst auch die Verheißungen erlangen. Ja, so ist es. Und suche aber nicht die Verheißungen, die für die Ungläubigen und für die Gottlosen sind. Dass du einen Fehler reinbringst und dann erwartest du schon wieder das Schlechte und das Böse, das über dich kommt. Denke dran, der neue Bund, der dir gehört, in dem du lebst, seitdem du von Neuem geboren bist, da steckst du drin. Ob du lebst, ist wieder der zweite Punkt. Der neue Bund ist ein Gnadenbund und da bist du hineingesetzt, hineingeboren worden bei deiner Wiedergeburt, als du Jesus als Herrn angenommen hast. Im Gnadenbund gibt es keine Strafe mehr. Gott erzieht seine Kinder in Geduld, in Sanftmut, in Weisheit. Er lehrt seine Kinder, aber er haut ihnen nicht jetzt mit gleich das Brett aufs Hirn. Nein, Gott ist viel, viel liebevoller und gnädiger und barmherziger als der Beste von uns. Da können wir ihm das Wasser nicht reichen. Weil er kann ja nicht Ihr könnt ja nicht sagen, ja, er verlangt von uns, dass wir recht barmherzig sind und gnädig sind und was weiß ich, was wir alles tun sollen und Feinde soll man lieben, aber er nicht. Er schlägt sogar seine Kinder das Brett aufs Hirn, wenn sie Falsches tun. Nein, nein, er ist ein lieber Gott. Darum heißt es auch vom lieben Gott. Er ist ein gnädiger und barmherziger Gott. Und er sagt, wer mich gesehen hat, Jesus sagt es, der hat den Vater gesehen. Und dann schaut er Jesus an, was er getan hat, wo die Leute zu ihm gekommen sind. Vor allem, wie die Sünder gekommen sind. Hat er die Ehebrecherin auch gesteinigt? Hat er gesagt, geh her, ich nehme den ersten Stein. Ich fange an und ihr dürft weiterschmeißen. Hat er nicht. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Alle haben ihre Steine fallen lassen, alle sind sie gegangen. Und Jesus hat er geworfen, er hätte das Recht gehabt. Nein, weil er ist nicht mehr unter dem Gesetz gestanden. Das Gesetz ist nicht mehr das, was gegolten hat für Jesus. Er hat nicht geworfen. Also richte deinen Glauben auf diesen Jesus, auf den Jesus des neuen Bundes und nicht auf diesen Gott des alten Bundes. Und wenn da 100-mal jemand was anderes sagt, lass es nicht zu, dass dir das dein Herz versäuert. Wenn nämlich du deinen Glauben da drauf setzt, dann passiert etwas ganz Großartiges. Es wird von deinem Herzen eine Decke weggetan. Das Gesetz des Mose, sagt uns der Korintherbrief, hat eine Decke auf dein Herz gelegt. Zugedeckt. Das wunderbare, gute, schöne, klare Evangelium wurde zugedeckt mit dem Gesetz. Und es soll ja nicht sein, es soll ja frei sein, es soll der Geist fließen können, es soll der Geist zu dir sprechen können. Du sollst mit deinem himmlischen Papa und mit Jesus und mit dem Heiligen Geist in einem Dialog sein können. Und nicht bloß, ach ja, ich armer Sünder. Die Herrlichkeit soll gesehen werden. Das heißt dann, dass man mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen sollen. Und so werden wir verwandelt in dasselbe Bild. Da werden dann Jesus ähnlicher, wenn wir ihn anschauen können, wenn die Decke weg ist. Und der Buchstabe des Gesetzes hat die Decke draufgesetzt und hat abgetötet schon fast. Das, was in der Wiedergeburt hineingekommen ist. Es lebt nicht auf, das Geistliche. Es ist zugemüllt. Ja, wie gesagt, fast schon abgetötet. Also du hast da nicht das ewige Leben verloren, aber die Segnungen, die nicht sprudeln können, weil die Quelle zugestopft ist, die fehlen heute halt in deinem Leben. Das soll nicht so sein. Und wenn du den alten Bund auch in deinem Herzen ablegst und den neuen reinsetzt, diesen alten Bund, verschwindet diese Decke und du wirst die Herrlichkeit des neuen Bundes erleben können. Und dann wirst du staunen und dann wirst du merken, oh ja, das ist ja super, da bleibe ich dabei. Ich gehe nicht wieder zurück zum Gesetz. Jetzt machst du mal was, Vorstellungsvermögen. Jeder Mensch hat ein bestimmtes Vorstellungsvermögen. Und das, was da passiert ist, als Jesus sich geopfert hat, das sollst du dir in deinem inneren Auge, in deinem Herzen einmal vorstellen können. Zum Beispiel, stell dir mal vor, weil Jesus ist ja, nachdem er auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren, heißt es in der Schrift, und hat dort im Himmel, in das echte Heiligtum, sein Blut dargebracht. Stell dir das einfach bildlich vor. Ob das Bild jetzt mit dem tatsächlichen übereinstimmt, ist völlig egal. Aber stell dir das vor. Stell dir das vor, wie sein Blut in das himmlische Allerheiligste durch ihn selber gebracht wurde und wie der Vater, unser himmlischer Gott, dieses Opfer angenommen hat. Den hat es angenommen. Das ist ja das Gute. Ein Opfer kann angenommen werden, ein Opfer kann abgelehnt werden. Nehmen wir mal das Beispiel Kain und Abel. Das eine Opfer von Kain ist abgelehnt worden, der Rauch stieg nicht empor, hat einen Bogen gemacht und ist wieder nach unten gegangen. Und das vom Abel, das gute Opfer, das ist aufgestiegen, ist angenommen worden bei unserem himmlischen Papa. Und dieses Opfer, das Jesus gebracht hat, also sein eigenes Fleisch und Blut geopfert hat, das ist angenommen worden. Es ist nicht abgelehnt worden. Es ist angenommen worden und es ist gültig, es ist perfekt, es ist gut, es gilt für alle Zeit und es gilt für dich und für mich und für jeden, der es glaubt. Für den, der es nicht glaubt, wäre es vielleicht gültig, aber es wirkt nicht, weil der Glaube ist das Einzige, was notwendig ist. Und dieses Opfer reicht für dich, für all deine Fehler und Schwächen und Sünden und Krankheiten und was weiß ich alles, Flüche und Bindungen, es reicht aus. Dafür hat Jesus das Opfer dargebracht. Und deshalb hat der Vater das angenommen. Ein Vers, Epheser 5,2. wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Dieses Opfer, das Jesus gebracht hat, war Gott ein duftender Wohlgeruch. Gott hat das Opfer gefallen. Es war ja sein Lamm, das geschlachtet wurde. Das heißt ja von Jesus, das Lamm Gottes. Er hat selber dieses Opfer gebracht und er hat es auch selber als Opfer angenommen, hat es für gut und für perfekt und vollkommen befunden und damit ist es gültig geworden. Und es gilt für dich und für mich und für jeden, der es glaubt. Und es ist nicht, dass Gott da oben gesessen ist und gesagt, oh mein armer Bub, hat er so leiden müssen. Nein, er hat das Opfer als duftenden Wohlgeruch angenommen. Das ist ein Riesenunterschied. Wie hat einmal jemand gesagt, ja, jede Sünde ist noch mehr ein Schlag auf den Nagel, den man Jesus reingeschlagen hat, als so ein Schmarrn. Das waren einfach nicht mehr wie drei Nägel. Und da brauchst du nicht 100.000 Schläge. Aber so wird Zeug in der Christenheit verbreitet, das Opfer ist gebracht und Punkt und ist gültig in alle Ewigkeit. Mit einem Opfer heißt es, hat er alles vollbracht. Hebräerbrief. Kannst du mal raussuchen. Und das hat Auswirkungen. Wenn du das glaubst, bist du ganz real in diesem neuen Bund angelangt. Und dann wird er auch wirksam für dich, dann wird auch Herrlichkeit offenbar. Weil dieser Segensbund bedeutet einfach einmal Herrlichkeit. Da habe ich einen Beweis, 1. Petrus 1,11. Da heißt es, sie, da sind die alten Propheten gemeint, sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Also diese Propheten vorher, sie hatten den Geist Christi in sich und sie hatten schon diese prophetischen Worte und wir hatten das schon, dass er leiden wird, der Christus. Aber die haben nicht bloß das Leiden gesehen, da heißt es ja, und die Herrlichkeiten danach, die Herrlichkeiten des neuen Bundes, das sind die Herrlichkeiten danach. Und wenn du in diesem neuen Bund tatsächlich lebst, dann müssen Herrlichkeiten in deinem Leben offenbar werden. Unbedingt, weil wenn es das nicht ist, dann steckst du irgendwo im Alten. Geh raus aus diesem Gesetzesdenken. Programmier dein Herz um. Lass dich vom Heiligen Geist das Herz erfüllen. Mit der Liebe Gottes, mit dem Glauben Gottes, mit der Wahrheit Gottes und so weiter. Der Petrus schreibt im selben Brief, im 4. Kapitel weiter, der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Boah! Der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch, sagt Petrus, weil sie den neuen Bund kapiert haben. Der neue Bund ist ein Bund der Herrlichkeit und dann erfüllt sich das, wie Jesus in dem sogenannten Vater Unser, wie im Himmel so auf Erden, wie er gesagt hat. Durch den neuen Bund kommt der Himmel auf Erden. Durch den neuen Bund kommt die Herrlichkeit, der Geist der Herrlichkeit auf Erden. Und nur durch die Kraft des Opfers Jesu. Und du hast es jetzt, du weißt es jetzt, du sollst es auch freisetzen. Du sollst diese Herrlichkeiten erleben, das ist Gottes Wille. Nicht sagen, ja, wenn es nicht ist, dann ist es halt nicht Gottes Wille. Damit hat der Teufel dich übers Ohr gehauen mit solchen Aussagen. Das ist nicht biblisch, neutestamentlich. Das ist Vermischung, alt, neu und eine gute Suppe machen wir draus. Nein, wir brauchen die gute Suppe, wir brauchen einen neuen Wein in neue Schläuche. Geht nicht anders, das Bessere kommt nach dem alten Bund. Ja, wie gehe ich jetzt dann praktisch vor? Du hast einen Glauben. Jetzt hast du auch eine Information. Jetzt nimm deinen Glauben mit dieser Information zusammen und geh zum Herrn im Gebet und sag vielleicht dem Heiligen Geist, Gott hat dieses Opfer für mich angenommen, das Jesus gebracht hat. Das ist toll und ich glaube es und deshalb kann ich jetzt geheilt werden, kann ich gesegnet werden. Du willst es auch, das ist, sehen wir daraus, weil sonst wäre es ein Krampf, wenn Jesus das alles für dich getan hat und dann will er aber nicht. Du kannst befreit werden von allen Bindungen, von Flüchen, von jedem blöden Zeug, das dir der Satan angeflickt hat, wenn du anfängst, auf das Opfer zu bauen. Wenn du das sehen kannst und das andere wegtun kannst, bleib bei einem Bund. Vermische nicht die beiden, sonst hast du ein richtiges Problem. Und da muss ich jetzt sagen, der Satan, er ist ein riesengroßer Lügner. Dumm ist er leider nicht. Also das ist ein bisschen ein Problem. Manchmal ist er auch dumm, ja, okay. Aber er hat durch den Katholizismus wieder eine neue Decke aufgebaut. Er hat eine neue Decke auf die Herzen der Menschen gelegt. Eine Fälschung, eine Imitation des echten Christentums. Und viele Christen merken es nicht. Ein ganz gemeiner, listiger Schachzug. Da hat er Teile vom Gesetz genommen, hat ein paar heidnische Bräuche hinzugefügt und ein paar Traditionen. Und dann haben wir noch ein paar eigene Gesetze noch dazu erfunden, die Kirchenleute. Und dann ist eine super dicke, schwere Decke entstanden und die ist auf die Herzen der Gläubigen richtig drauf betoniert worden. Wumm. Und wenn du nicht dem Papst gehorchst, dann kriegst du eine päpstliche Bulle oder einen, wie sagt man da, wirst exkommuniziert und so weiter. Und wenn du nicht bezahlst, dann kommst du sowieso nicht in den Himmel und so weiter und so fort. Eine größere Knechtschaft wie der Bund von Bösewicht, möchte ich fast behaupten. Ein schweres Joch ist auf die Christen gelegt worden oder auf die Scheinchristen. Ich weiß es nicht, ob es die Echten wirklich auch erwischt hat. Starke geistliche Bindungen sind wieder entstanden und der Geist, der uns gegeben war, der Geist der Herrlichkeit, wurde betrübt, wurde letztendlich vertrieben oder zumindest eingesperrt. Und das echte Christentum und so eine Fälschung, so eine Imitation geht niemals zusammen. Dann sage ich immer, geh raus. Lass dich nicht darauf ein. Dieses Spielchen kann dich das Leben kosten. Das kann dich das Leben kosten. Zumindest das gute Leben. Das wahre Christentum ist echt. Es wird die Herrlichkeit Gottes offenbaren. Aber die Fälschung nicht. Es klingt alles bloß so ähnlich. Ja, wir haben doch auch eine Taufe, wenn die kleinen Kinder getauft werden. Ja, wir haben doch auch ein Abendmahl, wenn Erstkommunion gemacht wird. Und es gibt bloß ein Oblaten und kein Wein und kein Nix. Und so weiter und so fort. Also die Liste wäre jetzt lang, wenn man die Priester nicht heiraten lässt und so weiter und so fort. Also das ist extrem, was die da erfunden haben. Ein richtiges, dickes, antichristliches Werk. Klingt so ähnlich, sieht so ähnlich aus und ist trotzdem total daneben. Eine Religion kann man ausüben, da braucht man keinen Gott. Man kann, wenn es jetzt Gott nicht gäbe, könnte man die ganzen Religionen so weiterlaufen lassen, wie sie bisher waren. Es wird keiner merken, dass es Gott nicht gibt. Aber den neuen Bund, den Bund der Gnade mit Beziehung, der geht nicht ohne Gott. Weil mit wem sollst du Beziehung haben, wenn es ihn nicht gibt? Also übe eine Beziehung mit deinem Papa aus und mit Jesus und dem Heiligen Geist, dann lebst du im neuen Bund. Beschäftige dich mit diesen Dingen, trachte danach, das zu erfassen, im Geist, im Herzen auch zu erfassen. Nicht jetzt bloß sagen, ja, jetzt habe ich es gehört und ab morgen ist wieder alles vergessen, dann hat er das halt nicht viel geholfen. Trachte nach den Dingen des Reiches Gottes, sagt Jesus, und alles andere wird dir hinzugefügt. Ja, wie, warum? Ja, weil du dann weißt, wie du den Geist freisetzen kannst, weil du dann weißt, wie du die Kraft Gottes dir nutzbar machen kannst, weil du dann weißt, wie du umgehen kannst, wenn ein Dämon dich piesackt oder irgendeine Lüge dich dir in Ohr kitzelt und du kennst die Wahrheit und sagst, hopp, diese Lüge nehme ich nicht an. Und so weiter und so fort. Und deshalb wird der Segen fließen. Also trachte nach seinem Reich, trachte nach den geistlichen Dingen, trachte nach dem Gnadenbund, nach dem neuen Bund. Und alles andere wird anfangen zu fließen. Der Segen wird nicht mehr aufhaltbar sein. Der Einzige, der ihn aufhalten kann, das bist du. Wenn du das Falsche glaubst, oder das Falsche tust, was nicht dem Bund entspricht, wenn du dich wieder in den Gesetzesbund hineindrücken lässt, oder wenn du ganz passiv bist und sagst, naja, der Herr wird schon machen und wenn er es nicht macht, kann ich auch nichts ändern. Das haut nicht hin. Setz einen Eifer dort rein, lerne diese Dinge. So, bis es in deinem Herzen voll angenommen ist, bis du überzeugt bist, so kann ich sagen, bis du überzeugt bist von den ganzen Dingen. Du kannst davon ausgehen, dass dieser Glaube ein bisschen geprüft wird. Wenn du anfängst, in dem neuen Bund zu leben, zu glauben, dann wird irgendwas kommen, was nicht so gut läuft, und dann kommt der Gedanke dazu. Habe ich vielleicht doch was falsch gemacht? Was ist eigentlich mit mir? Und ist nicht vielleicht der Opa im Krieg gewesen? Oder irgend so ein Scheiß, ne? Das sind dann die Herausforderungen. Dann bist du wieder gefragt, wo steht mein Glaube? Wo ist mein Bund? Habe ich jetzt einen neuen Bund? Ist jetzt alles vollbracht oder liegt es noch an irgendwas? Heißt aber nicht, jetzt habe ich Freibrief, ich kann tun und lassen, was ich will. Jetzt kann ich Zau rauslassen. Können tust schon. Aber Gott will dich von innen heraus verändern oder er wird dich von innen heraus verändern, dass du das gar nicht mehr willst. Also die, die es tun, die sagen, ich habe jetzt einen Freibrief, ich lasse jetzt die Sau raus, die haben es eh noch nicht kapiert im Herzen. Da hat der Heilige Geist im Herzen überhaupt noch nichts verändert. Und die, wo der Heilige Geist angefangen hat zu verändern, die werden nicht mehr nur High-Life-Party machen und Sau rauslassen wollen. Die wollen Jesus kennenlernen. Die wollen Jesus, ja, die lieben diesen Jesus einfach. Das ist der Unterschied. Weil wenn ich diesen Jesus wirklich liebe, dann brauche ich den anderen Scheiß nicht mehr. Das ist der Unterschied. Also es gibt wegen so, ja, die Bibel nennt es einmal von falschen Brüdern, falsche Schwestern, die zwar wegen religiös tun, aber eigentlich im Herzen ganz was anderes ist. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also nicht jeder, der sagt, Jesus ist der Herr, ist auch gleich unbedingt der Christ vom Herzen her. Und so lernen wir diese Dinge, werden von innen heraus verändert. Gleichzeitig verlernen wir aber auch Dinge, religiöse Gewohnheiten. Religiöse Leute haben eine komische Gewohnheit. Beim Gebet muss man es so machen. Hände zu falten, den Kopf ein wenig senken, ein bisschen Dackelblick aufsetzen beim Gebet. Oder beim Gebet muss man jetzt Hände weit hochheben, weil dann sieht mich der Herr besser. Und muss nach oben schauen, weil er ist ja oben. Das musst du alles nicht. Das sind komische Gewohnheiten. Du musst in den Bereich des Geistes schauen, wenn du ihn erleben willst und sehen willst. Und da ist nicht verkehrt, wenn du in dein Herz hineinhörst. Da hörst du ihn am besten. Weil da oben, also bei mir wird da oben weiß und der Lampenschirm kommt. Da ist Gott nicht. Und wenn du draußen stehst, dann kommt das Weltall. Wenn es heißt, trachtet nach dem, was droben ist, dann meint er eine höhere geistliche Ebene, dann meint er die himmlische Ebene. Auf der soll man trachten und nicht einfach meinen, wenn ich nach oben schaue, dann schaue ich zu Gott auf. Also halte dich von diesem ganzen religiösen Zeug fern. Also solche Glaubensgemeinschaften gibt es jede Menge. Mach einen Bogen rum, ist besser. Das andere bringt dir nur einen Schaden. Ein religiöser Geist ist ein antichristlicher Geist. Ist eine Fälschung, ist eine Imitation. Und die gibt es nicht bloß in der katholischen. Die gibt es auch woanders. Trenne dich davon, von diesen Lehrern. Dann werden geistliche Fesseln und Flüche und das ganze Zeug, das dir dein Leben versaut hat, von dir abfallen. Hundertprozentig. Wenn du deinen Blick auf das Opfer Jesu richtest, auf den Bereich des Geistes, wirst du davon frei. Der Satan will es nicht, dass du frei wirst. Er will diese Wahrheiten gleich wieder zudecken. Kannst du bestimmt die nächsten Tage beobachten in deinem Leben. Will er wieder zudecken. Denk an das Gleichnis vom Sämann. Dornengestrüpp erstickt das Wort, dass ja keine Frucht hervorkommt. Sondern bleib aber bei dem Wort, bleib dabei und Frucht wirst du bekommen. Und ja, die natürliche menschliche Vergesslichkeit ist natürlich auch noch zu berücksichtigen. Man wird ja alltäglich vollgestopft von den Medien mit Informationen und mit Dingen im Berufsleben, die eigentlich auch dazugehören, dann vergisst man schon mal wieder was. Und deshalb soll man sich mit dem Thema öfter beschäftigen. Die Wahrheit macht frei. Wenn du die Wahrheit im Herzen verankerst, wird sie dich wirklich frei machen. Die Lüge bindet, sie macht unfrei, sie schwächt dich geistlich und dann funktioniert das mit dem Glauben nicht so gut. Das kann man nicht wegdiskutieren, das ist Prinzip, Wahrheit macht frei und Lüge bindet. Also bleib bei der Wahrheit, dann wirst du immer mehr frei. Und das ist das Problem, dass die Christenheit durch so viel Lüge schon so lange geistlich schwach gemacht wurde, dann ist es sinnvoll, einmal wieder alles auf den Prüfstand zu stellen. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Was glaube ich denn eigentlich? Was steht denn eigentlich wirklich in der Bibel? Was gehört mir denn eigentlich? Was ist eine Verheißung? Was gehört zum neuen Bund? Wo stecke ich eigentlich? Ihr Lehren und ihr Lehrer sind leider weit verbreitet im Leib Christi. Denkt einmal an das Beispiel vom letzten Mal mit dem Klavierlernen, mit dem Üben. Und jetzt stell dir vor, jetzt kommt zu dir ein falscher Klavierlehrer. Und der sagt, ja, du musst das Klavier da den Deckel aufmachen, da den großen, und da musst du drin an den Seiten zupfen. Da wird nie ein Lied rauskommen, wenn der dir nicht sagt, du musst die Tasten da vorne bedienen, dementsprechend nach den Noten. So sind ihr Lehrer. Ja, und du machst es und du zupfst da. Ja, einen Ton gibt es schon. Irgendeinen Ton. Aber kein Lied. und schon gar kein Lobpreislied. Also pass auf, was du hörst und wie du hörst, sagt Jesus, und höre das Gute, höre das Richtige, höre die Dinge des neuen Bundes und die Wahrheiten werden dich frei machen. Und trainiere das auch, lerne und trainiere. Es sollen nämlich die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden, sagt der Paulus. Und wenn wir uns nicht die Dinge des neuen Bundes, wenn wir die nicht annehmen, wenn wir die nicht ins Herz pflanzen, wenn wir die nicht kennen und üben, drin zu leben, werden Söhne und Töchter nicht offenbar. Dann werden wir Babys Gottes sein, ein Leben lang, und nichts bewegen. Wenn wir aber annehmen, was die Herrlichkeiten des neuen Bundes sind, werden wir als Söhne und Töchter auch offenbar werden in Herrlichkeit. Und der Paulus sagt, die ganze Schöpfung wartet schon sehnsüchtig darauf, bis die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Warum? Weil Söhne und Töchter Gottes auftreten wie Jesus. Und dann nicht bloß ein Jesus an einem Ort, sondern Tausende und Hunderttausende Jesus an verschiedenen Orten. Mit Heilungen, mit Zeichen und Wunder, mit Dämonenaustreibung, mit Totenauferweckung und mit all dem. Das soll eigentlich alles zu uns gehören. Das soll einen Christen auszeichnen. Nicht bloß, dass er sagt, ja, Jesus, der gute Mann, hat auch einmal gelebt vor 2000 Jahren. Das ist kein Christentum, zumindest kein gelebtes. Und die Schöpfung wartet auf dich und auf mich, um wieder in Ordnung gebracht zu werden. Das ist alles nur noch Chaos, was da läuft. Und es liegt schon sehr viel an uns. Wie gesagt, Gott will durch Menschen wirken. Jeder wartet aber, bis Gott jetzt einmal was tut, bis Gott jetzt einmal eine Erweckung schenkt und stecken voll im Gesetz. Ja, da habe ich noch einen Fehler gemacht, da ist noch und immer wieder, ja, weil wir im Krieg waren und pipapo, da wären wir nie froh. Das Einzige, was uns hilft, ist das Opfer Jesu Christi, wenn wir das anschauen. Also stell das immer wieder bildlich vor. Und vielleicht kannst du dir einmal den nächsten Schritt geben und dir einmal bildlich vorstellen, wie du die Werke Jesus tust. Wie du Wunder wirkst und Kranke heilst. Kannst du dir das überhaupt vorstellen? Nicht so pauschal, ja, irgendwann werden wir irgendwann einmal ein Wunder tun. Ja, super. Oder Gott wird ein Wunder tun. Nein, kannst du dir das vorstellen? Du legst die Hand auf und die blinden Augen werden aufgemacht. Weil der Heilige Geist durch dich das tut. Das musst du trainieren, weil sonst stehst du dann, wenn der Fall eintritt, da und so, ach, ich zweifle auch noch, ob das jetzt funktioniert. Ach, und gestern hat es auch nicht geklappt. Durch Vorstellung kannst du das ein bisschen trainieren und dann kannst du es in die Praxis umsetzen. Ja, kannst du einen Dämon austreiben? Ja, ich doch nicht. Doch, du schon, weil du hast den Namen Jesus und du sollst es sogar tun. Und wenn sich dir einer genaht hat und dich pisagt, dann hast du ihn raus aus deinem Leben. Weil sonst pisagt er dich dein Leben lang. Und das ist nicht schön. Denk drüber nach. Denk einfach drüber nach und hör immer wieder. Wir haben eine Homepage erstellt, gottisgut-ev.de. Kann man nachhören, Bibel lehren. Wir haben Bücher, vieles von Joseph Prince. Auch die Predigten kann man online hören und viele andere. Hör dir was an, bleib bei diesen Gnadenbotschaften. Tu das andere weg. Und was du merkst, hoppla, da stimmt es nicht ganz zusammen mit dem neuen Bund, das tut mir nicht gut, auch wenn es vielleicht biblisch klingt, mach einen Bogen rum. Ein bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Und dein Herz soll nicht mit diesem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten durchsäuert werden, sondern es soll mit der Wahrheit des neuen Bundes durchsäuert werden. Dann wirst du auch die Ergebnisse dementsprechend bekommen. So viele Christen haben ein riesen Fragezeichen da am Kopf um. Warum tut der Herr nicht mehr? Warum geht es mir so schlecht? Warum ist es? Der neue Bund wird das Fragezeichen beseitigen. Geh in diese Tatsache des neuen Bundes. Und die Herrlichkeit Gottes wird auf dich kommen, in dich kommen, wird dich segnen, wo es immer nur geht. Denk darüber nach, wiederhole es, höre es, tu es, bis es dir, wie man so schön sagt, in Fleisch und Blut übergegangen ist. Bis es für dich zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist, wo du nicht mehr erst nachdenken musst, was ist jetzt wieder gewesen, was hat der Hans letztes Mal gesagt? Es muss sitzen. Es ist wie in der Schule mit dem 1x1. Das hat man auch zuerst rechnen müssen und jetzt weiß man, 6x6 ist 36. Das muss man nicht mehr rechnen. Das ist dir in Fleisch und Blut übergegangen. Lernen und dann danach handeln, wie das Sprichwort sagt, Learning by Doing oder Übung macht den Meister. Jesus wurde Meister genannt und er war ein Meister. Und die Jünger waren seine Schüler. Und sie wurden auch Meister, weil sie von ihm gelernt haben. Und sie wurden zu Tätern des Wortes, weil wenn wir bloß Hörer bleiben, werden wir uns selber betrügen, schreibt uns der Jakobus im Brief 1,22. Also sei bereit zu lernen, sei bereit zur Veränderung, sei bereit umzudenken, sei bereit auch ein Stück Kampf auf dich zu nehmen, das Alte loszuwerden, das Neue in dein Herz zu pflanzen, lass das nicht wieder rauben. Und eins darfst du auch nicht vergessen. Aber du wirst auch wieder straucheln und Fehler machen in dieser Situation. Seine Gnade ist immer größer als dein Problem, ist immer größer als deine Schwachheit, ist immer größer als jegliches Gesetz, ist immer größer, was dir irgendjemand irgendwo christlich gesagt hat. Die Gnade triumphiert darüber. Du bist nicht unter Verdammnis, du bist der Geliebte und eine Geliebte. Und du musst nicht perfekt sein und du wirst auch nicht perfekt sein, aber einer war perfekt. Jesus selber, und das ist, darum war das Opfer perfekt. Und weil dieses Opfer perfekt war, hat Gott es angenommen. Denk einmal zurück, oder wenn du es gelesen hast im Alten Testament, wenn der hohe Priester da was falsch gemacht hat, wie er in das Allerheiligste hineingegangen ist, wenn der was falsch gemacht hat, das Opfer nicht entsprechend dem Gesetzesvorschriften war, dann ist der umgekippt, dann war der tot. Dann haben sie einen Strick an deinen Fuß angebunden gehabt, dass sie ihn wieder rausziehen haben können, weil ein anderer durfte sowieso nicht rein. Aber dieses Opfer, das Jesus gebracht hat in den Himmel, war perfekt. Ein duftender Wohlgeruch. Und das musst du dir vorstellen, wie er das gebracht hat. Oder wie vom Kreuz weg schon Rauch aufgestiegen ist in den Himmel, hat es angenommen, wie Abels Opfer. Und das ist gültig für dich. Und für jeden, der glaubt, Jesus musste ja für sich nicht opfern, er war eh sündlos. Er hat es ja für dich und für mich und für die ganze Menschheit hat er es eigentlich getan. So großartig war dieses Werk. Und dann kommen sie wieder daher, mit das musst du tun und jenes musst du tun und da bist du Sünder und jetzt musst du noch dein Leben aufarbeiten, weil du bist ja, was weiß ich, was alles gewesen. Solchen Krampf verzapfen sie dann in Gemeinden. Obwohl klipp und klar da steht beim Paulus, wenn er sich bekehrt hat, jetzt steh auf und lass dich taufen und von deinen Sünden abwaschen. Punkt. Abwaschen, Strich. Neue Schöpfung, neu geboren, neuer Bund, alte vergangen, Ende mit dem ganzen Schrott. Aber du musst es erst, das musst du auch leben, weil sonst hängt es da immer noch. Dann kommt irgendein schlauer Prediger. Ja, Vorfahren schuld, der Opa war im Krieg, wer weiß, was die Oma da hat, hat drei Männer gehabt und jetzt deswegen hat es dich, deswegen bist du jetzt in der Bredouille. Nein, das Opfer hat das alles getilgt. Wenn du es nicht glaubst, hat es Auswirkungen. Für die Ungläubigen hat alles Auswirkungen, ist mir schon klar. Aber für dich und mich, die im neuen Bund leben und stehen, hat es keine Auswirkungen mehr. Es darf keine Auswirkungen mehr haben. Sobald du anfängst, dieses Opfer von Jesus als einzigartig und voll und hundertprozentig gültig anzunehmen. Dann werden Dinge von deinem Leben wegfallen, die dich bis heute vielleicht noch gepissackt haben. Also nimm deinen Blick wieder hin auf das, was Jesus getan hat. Wenn du frei werden willst, wenn du gesegnet sein willst, wenn du die Herrlichkeit des neuen Bundes erleben willst, musst du an den Punkt kommen und dabei bleiben. Ihr könnt all die Segnungen empfangen, weil er als Opfer gebracht hat. So ist es. Darauf fokussieren wir uns.